Also das war in der Pubertät oder in der Jugendzeit natürlich ganz anders, als es heute ist. Also ich bin da wesentlich entspannter, als ich es früher war. Da war jede Frau, an der ich Interesse hatte, das war erstmal eine Herausforderung und wo man sich nicht traute und immer dachte, oh.
Jetzt driftest du hier wieder in die Romantik ab.
Ich bin Romantiker, du glaubst das nicht. Das sagst
ja, du
immer.
Ich bin das auch, aber nicht heute, nicht jetzt.
Ja, aber wenn du hier über Freundschaft redest, ist ja nicht nur intellektuell oder dass man zusammen lernt. »130 und mehr. Reden über Hochbegabung«, ein Mensa-Podcast von Lina Holzmann und Erwin Klein.
Hallo Erwin.
Hi Lina, da bist du wieder, wie schön.
Ja, ich freue mich auch und ich möchte, damit wir den wissenschaftlichen Ballast von letzter Folge direkt mal abschütteln, mit einer sehr subtilen Frage reinstarten und zwar, wenn du deine sozialen Fähigkeiten von 1 bis 10 ranken würdest, 10 ist am besten, 1 am schlechtesten, was würdest du dir geben?
Oh, das sind ja ganz subtile Fragen oder eine ganz subtile Frage. Meine sozialen Fähigkeiten, da fällt ja viel drunter. Also ich bin kein sozialer Autist und kein sozial völlig Unfähiger, glaube ich. Ich bin aber auch nicht der, der mit allen sofort Freundschaft schließt und irgendwo immer mitten im Trubel ist. Also ich würde mich so auf einer 6 bis 7, an guten Tagen auf einer 8 einstufen.
Okay, direkt die nächste Frage hinterhergeschossen. Was würdest du sagen, durchschnittlich die Mensa-Mitglieder, wie hoch ist deren Ranking?
Oh, dazu sage ich nichts. Also das ist eine ganz gemeine Frage. Nein, ich meine, es ist ja bekannt, dass bei Mensa durchaus problematisches Sozialverhalten vorkommt. Ich sag's mal ganz vorsichtig. Und dass sicher eine Menge Leute auch Probleme haben, im Umgang mit anderen sich verständlich zu machen, Anerkennung zu finden etc. Wir hatten das ja hier schon, wie das in der Schule ist oder auch später im Leben. Ja. Aber es ist natürlich immer schwierig, über andere was zu sagen und darüber irgendwie zu urteilen. Also da möchte ich mich nicht irgendwie festlegen und wie gesagt schon gar nicht urteilen, weil es ist ja ein Kriterium vom Mensa, jeder ist akzeptiert und alle sind willkommen und mag er noch oder mag sie noch so schräg sein, es ist erstmal okay.
Also diese Antwort, auf die Antwort habe ich gehofft, damit habe ich auch gerechnet. Und ich würde sagen, ich leite mal das Thema ein, bevor wir da tiefer einsteigen. Und zwar geht es heute, wie man jetzt vielleicht schon sich denken konnte, um soziale Kompetenzen im ganz weit gefassten Sinne. Ich würde jetzt mal den romantischen Sinne ausklammern für heute.
Wieso? Gerade die romantische Variante ist doch die spannende. Und das vor Weihnachten?
Nee, heute jetzt mal nicht. Reiß dich zusammen.
Okay, du bist die Chefin.
Ja, also es geht um soziale Kompetenzen und ich möchte, weil wir natürlich unsere Feedbacks sehr genau durchlesen und die auch mitnehmen, hier jetzt nochmal am Anfang der Folge direkt ausdrücklich erwähnen, dass wir wahrscheinlich wieder ein sehr positives Bild zeichnen werden, weil wir, ich spreche mal für uns beide, weil wir sehr gut mit Hochbegabung umgehen können und auch weder im Autismus-Spektrum sind, noch irgendwie eine Inselbegabung haben und so keine diagnostizierten psychischen Probleme. Das wollte ich jetzt nur noch mal sagen, dass es ja natürlich auch sehr viel krassere Schicksale gibt als unsere und das von uns, wie wir jetzt reden, nur sehr subjektiv und wahrscheinlich auch ein wenig positiv verzerrt rüberkommen wird. Genau. Und wenn jetzt der Disclaimer abgehakt ist, würde ich dich gerne mal fragen, ob... du lachst.
Ja. Erzähl weiter.
Ob und in welcher Situation dir so in der sozialen Hinsicht mal ein Unterschied bei dir aufgefallen ist. Also zum Beispiel, du lernst Leute kennen und dann fällt dir irgendwas auf, was du dann auf die Hochbegabung zurückführen kannst. Gab's sowas? Gibt's sowas bei dir?
Dass mir bei mir selbst irgendwas auffällt? Oder ja. Wie meinst du das?
Ja.
Nur, dass ich die Frage richtig verstehe. Du meinst, dass ich also mit Leuten zu tun habe und auf einmal merke, hoppla, ich bin hochbegabt und der oder die andere nicht?
Ja, nicht mal unbedingt. Vielleicht, dass dir auffällt, okay, da können irgendwie alle was mit sich anfangen und mit dem Thema, um das es gerade geht und ich überhaupt nicht. Und das kann ich dann darauf zurückführen, dass ich hochbegabt bin.
Ah, okay, ja, jetzt weiß ich ungefähr, was du meinst. Ja, klar, kenne ich. Kennen ja viele von uns. Also du bist in irgendeiner Gruppe und es geht um irgendein Thema und es ist etwas, was einen überhaupt nicht interessiert oder es ist einem einfach, es ist mir einfach zu banal, zu platt, zu dämlich oder so. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Hochbegabung zu tun. Und dann gibt es so Situationen, alle haben Spaß, nur du stehst da und denkst, oh, alles Idioten und was mache ich hier? Etwa auf der Ebene. Oder eine andere Situation, die mir einfällt, das hat jetzt nichts mit Kennenlernen zu tun. Zum Beispiel im Beruf, irgendein Meeting. Irgendein Thema ist auf dem Tisch, irgendein Problem, es wird beredet und du weißt schon nach 3 Minuten, wie könnte die Lösung aussehen. Ohne Arroganz jetzt, aber einfach, das und das muss so und so geregelt werden. Und da sitzen dann aber noch 10 Leute und reden hin und reden her und von links, von rechts, von oben, von unten. Und ich denke die ganze Zeit, Leute, wir verplempern hier unsere Zeit. Die Sache wird so und so geregelt und wir können alle wieder an unseren Schreibtisch gehen. Und es wird aber noch eine halbe Stunde oder eine Stunde verplempert, bis man genau zu dem Punkt kommt, wo ich gefühlt schon nach 3 Minuten war. Und dann denke ich, oh, manchmal ist das Leben echt anstrengend. Es ist so ein bisschen arrogant, aber ich habe es ein paar Mal erlebt. Ich denke, ein Kriterium hier beim Thema Hochbegabung ist natürlich so eine Problemlösungskompetenz. Das heißt, du siehst was, da läuft irgendwas schräg und man hat halt relativ schnell einen Weg, so eine Geschichte zu lösen. Das muss nicht immer optimal sein, aber ich weiß dann relativ schnell, so da und da geht das hin. Und dann dabei zuzugucken, wie andere Leute sich mühsam den gleichen Weg dahin bahnen, das ist dann so ein Ding. Also ja, da wird man dann unruhig und etwas ungeduldig. Aber ich habe gelernt, dann einfach ruhig zu bleiben, zu warten und zu denken, okay, ich mache jetzt mal ein
Ja.
Sudoku und warte einfach ab.
Also mittlerweile frustriert dich das nicht mehr so.
Nein, es hat mich auch früher jetzt nicht großartig frustriert, aber ich habe es halt einfach registriert. So, es
Ja.
war so, solche
Ja.
Geschichten.
Also mir geht es da auch so wie dir. Und bei mir war das dann so, dass eigentlich war dann so mein Mechanismus, weil mich das so wütend gemacht hat, dass ich dann einfach gedacht habe, nö, dann rede ich nicht mehr mit euch. Und das lag dann nicht mehr unbedingt an den sozialen Kompetenzen, sondern einfach, dass ich so genervt war. Und dann dachte so, okay, das ist dann die Lösung, was halt nicht ist. Der Punkt ist aber, ich glaube, das geht vielen so. Und ich glaube, das ist häufig so, dass es einem einfach zu doof ist, sage ich jetzt mal, sich mit anderen zu beschäftigen. Und man sich deswegen so ein bisschen in seine eigene Welt zurückzieht und dann oft so rüberkommt, als wäre man sozial inkompetent, aber es eigentlich gar nicht ist.
Darf ich mal was fragen?
Ja, du darfst.
Findest du leicht Freunde?
Ja, mittlerweile ja. Auf jeden Fall ab Uni und nach dem Abitur definitiv und davor in der Kindheit nicht. Aber ich habe auch irgendwann diese Mentalität abgelegt, dass alle meine Freunde irgendwie auf einer ähnlichen intellektuellen Ebene sein müssen wie ich, weil es halt auch nicht geht.
Zwischendurch ein paar grundlegende Informationen zu unserem Podcast 130 und mehr. Wir sind Lina Holzmann und Erwin Klein, 18 und 67 Jahre alt, und wir sind beide Mitglied bei Mensa in Deutschland, dem Verein für Hochbegabte und der größten Vereinigung für Hochbegabte in der ganzen Welt. In Deutschland gibt es 18.000 Mitglieder ungefähr, weltweit sind es etwa 250.000. Mitglied kann jeder und jede werden, die einen nachgewiesenen IQ von 130 und mehr, daher der Name unseres Podcasts, in einem Test nachweisen kann. Lina und ich haben uns überlegt, erstens, dass es noch keinen solchen Podcast über Hochbegabung gibt in der Art, in der wir das machen, und dass wir hier an dieser Stelle über unsere Erfahrung, unseren Werdegang und unsere Art, wie wir mit dieser nachgewiesenen Hochbegabung umgehen, reden wollen. Natürlich nicht nur über uns, sondern auch mit Gästen, die wir einladen zu den verschiedenen Aspekten. Es geht um Eltern, um Schule, um Beziehungen, um Sport, um Freizeit, um Freunde etc. etc. Wir sind sehr interessiert an jeder Art von Feedback. Man kann uns erreichen auf Instagram 130 und mehr. Es gibt eine Mailadresse 130 und mehr @web.de, und wir sind natürlich auch über Podigee und auf allen Plattformen erreichbar, downloadbar, und man kann uns streamen. Und jetzt bitte weiter im Text.
Aber ich habe auch irgendwann diese Mentalität abgelegt, dass alle meine Freunde irgendwie auf einer ähnlichen intellektuellen Ebene sein müssen wie ich, weil es halt auch nicht geht. Also, und ich suche mir halt meine Freunde nicht nach Intelligenz und ich finde das auch nicht das Wichtige in der Freundschaft. Und deshalb, den Faktor lasse ich einfach ganz raus. Und deswegen beschert mir der Faktor auch keine Probleme mehr. Und das ist ja eigentlich so das Coole.
Ja, und solche Freundschaften sind auch stabil bei dir.
Ja.
Okay.
Ja, ich würde sagen, ich bin da wieder so ein sehr positives Beispiel. Aber in der Schule war es natürlich nicht so. Wie gesagt, hat sich da bei dir, gab es bei dir da eine Veränderung, alterstechnisch?
Generell nicht. Es hat sich natürlich verändert, wie man Leute kennenlernt oder wie ich Leute treffe. Früher lief ganz viel über Sport. Sport ist ja eher eine, wie soll ich sagen, nicht besonders intellektuelle Angelegenheit, sondern da geht es halt darum, also wie schnell einer laufen kann und wie gut er mit
Oh,
dem Ball.
ich hoffe, alle Fußballfans haben jetzt weggehört.
Wieso das denn?
Ja, die Taktik hier, die Strategie, die Komplexität, weißt
Man merkt, dass du keine Ahnung hast.
Okay.
Ich habe ja wesentliche Teile meiner Kindheit und Jugend auf dem Fußballplatz verbracht und da geht es halt wirklich darum, wie schnell einer ist, wie gut du mit dem Ball umgehen kannst und natürlich das mit Übersicht und so weiter funktioniert und Taktik und so spielt da im Jugendbereich damals zumindest, sage ich mal, eine untergeordnete Rolle. Und darüber lief halt ganz viel, so an Bekanntschaften, an Freundschaften, an Zeit, die man miteinander verbracht hat. Ich habe übrigens immer noch Beziehungen zu einigen Leuten, mit denen ich damals gespielt habe.
Das ist cool.
Und das ist einige Jahrzehnte her. Und das hat überhaupt nichts mit Intelligenz oder intellektuellen Fähigkeiten zu tun, sondern einfach so eine Verbundenheit, weil man dann auch eine gemeinsame Vergangenheit hat, natürlich. Ja, und später Bekanntschaften in anderen Bereichen, also halt immer in dem Bereich, in dem man sich aufhält, was man macht, ist jetzt natürlich auch vieles über Mensa gelaufen, wo ich sehr viele neue Leute kennengelernt habe. Natürlich auch, weil ich da sichtbar war und unterwegs war und aktiv war. Und das ging dann natürlich nicht über den Sport und über solche Sachen, weil Sport und Mensa ist, ja, ist ein etwas schwieriges Thema.
Ja.
Ja, hat sich das verändert, also wie ich Leute treffe. Und es hat sich auch verändert, die Leichtigkeit oder die Unbefangenheit, wie man das macht. Also das war in der Pubertät oder in der Jugendzeit natürlich ganz anders, als es heute ist. Also ich bin da wesentlich entspannter, als ich es früher war. Da war jede
Ja.
Frau, an der ich Interesse hatte, das war erstmal eine Herausforderung und wo man sich nicht traute und immer dachte, oh.
Jetzt driftest du hier wieder in die Romantik ab.
Ich bin Romantiker, du glaubst das nicht. Das
Ja,
sagst du
du
immer, ich
darfst
bin.
das auch, aber nicht heute, nicht jetzt.
Ja, aber wenn du hier über Freundschaft redest, ist ja nicht nur intellektuell oder dass man zusammen lernt.
Okay, gut. Nächste Frage. Denkst du, für manche Mensa-Mitglieder ist der Verein die erste Verbindung zu anderen Leuten, die es dann quasi möglich macht, ein soziales Umfeld zu bauen? Das habe ich mich nämlich oft gefragt, vor allem auch, als ich da beim aktiven Treffen war und ja in den Verein eingetreten bin, ohne als Ziel gehabt zu haben, da neue Freunde zu finden oder dass das jetzt die Möglichkeit ist, mir einen Freundeskreis zu bauen, weil ich ja schon einen habe weg vom Verein. Aber denkst du, dass das vielleicht auch so eine Intention vieler Mitglieder ist und dann auch so das erste Mal, wo die dann so quasi sozial sich aufgehoben fühlen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass Leute Mitglied werden mit der Absicht, da neue Freunde zu finden. Beziehungsweise doch, im Hintergrund spielt das ja mit, einfach in den Kreis reinzukommen. Aber es gibt nicht wenige Leute, die sagen, Mensa ist im Grunde eine einzige Selbsthilfegruppe für sozial mehr oder weniger Beeinträchtigte. Das klingt jetzt ein bisschen böse, ist natürlich nicht so gemeint. Und ich weiß es definitiv, dass viele Leute über Mensa ihren Freundeskreis oder ihren Bekanntenkreis definieren. Oder es zum ersten Mal, da gibt es ja einen haufenweise Geschichten, dass sie zum ersten Mal das Gefühl hatten, so aufgenommen und angenommen zu sein. Was sie vorher in der Schule, in ihrem ganzen Umfeld und so nie so hatten und dann zum ersten Mal Leute gefunden haben, wo sie merken, ja, die ticken ähnlich wie ich. Und ich halte das für eine ganz wesentliche Funktion. Also eigentlich ist Mensa ein großer Kontakthof.
Wenn ihr da irgendwie Erfahrungen zu habt, also jetzt an alle Hörer und Hörerinnen, dann schreibt uns gerne oder mir, weil mich interessiert es wirklich. Dich vielleicht ja auch.
Natürlich. Man hört das ja immer wieder bei allen Veranstaltungen, ob das vom Stammtisch ist oder vom Jahrestreffen oder Europatreffen. Es geht ja immer darum, andere Leute zu treffen und auch Leute kennenzulernen. Und übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist bei diesen Treffen, es ist quasi unmöglich, dort nicht mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das ist ja für viele, für mich auch, ich kann das auch für mich sagen, oft die größte Hürde. Also Leute, die du so bei irgendwelchen Zusammentreffen, die man interessant findet und so, aber dann immer so, ja, wie spreche ich ihn oder sie an oder wie kommt man ins Gespräch oder wie zeige ich, dass ich Interesse habe und so. Und es ist ja oft schwierig. Und diese Sozialhürde, mit anderen Leuten überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen oder ins Gespräch zu kommen, die ist beim Mensa unfassbar niedrig. Es macht ja nichts, selbst wenn man da eine Stunde stumm rumsitzt. Ist völlig okay, ist überhaupt kein Problem. Aber es ist immer, irgendeiner fragt einen und man wird immer in irgendwas verwickelt. Und das ist genauso beim Jahrestreffen oder bei anderen Treffen. Wenn man sich nicht in sein Zimmer einschließt, es ist unmöglich, da nicht in irgendeiner Art und Weise in Kontakt zu kommen. Also man wird da nicht gleich den Mann oder die Frau fürs Leben finden, aber irgendwas Soziales erleben ist zwangsläufig. Und das ist natürlich auch ein großer Reiz, weil das ist, denke ich, für viele oder für alle mehr oder weniger ein Problem. Wie treffe ich andere Leute?
Ich habe mal so ein ganz kontroverses Thema, das ist mir jetzt gerade, als du geredet hast, eingefallen. Und zwar habe ich wieder ein Zitat meiner Mutter. Sie hat immer zu mir gesagt, Lina, du musst gesellschaftsfähig sein. Und es klingt sehr drastisch, ne? Aber unter dem Aspekt Hochbegabung sind wir halt schon sehr weit weg von der Norm der Gesellschaft. Und wenn das sich dann doll in den sozialen Kompetenzen widerspiegelt, dann ist man auch da weg vom Mittel der Gesellschaft und fühlt sich dann nicht wohl. Deshalb jetzt meine Frage, denkst du, wenn wir Mensa-Mitglieder uns so auf uns fixieren und dann quasi unsere ganzen Eigenschaften, die absolut ihre Daseinsberechtigung haben, nicht schlimm sind und, also ich will die jetzt nicht werten, aber unsere ganzen Eigenheiten, die ganz weit weg vom Mittel sind, dadurch steigern und supporten, dass wir dadurch dazu tendieren, noch weniger gesellschaftsfähig zu sein. Und gesellschaftsfähig jetzt wirklich, ich weiß, das ist auch immer sehr negativ konnotiert, aber einfach der Begriff so gemeint, wie er ist.
Gesellschaftsfähig, so wie du das sagst, heißt ja eigentlich so nur, dass man sich im Kreis von anderen bewegen kann. Also, dass man sich unterhalten kann, Smalltalk machen kann.
Ja, aber auch einfach, dass man ein Mitglied der Gesellschaft sein kann.
Okay, ja.
Also, dass andere einen auch irgendwie als wertvoll betrachten können und man im System quasi mitlaufen kann und selbst daran nicht kaputt geht.
Ja. Also nicht so als Nerd oder als Freak da irgendwo am Rand steht und das eventuell sogar noch ein bisschen kultiviert. Das gibt's ja auch. Ja, es kann sein, dass bei Mensa sich so eine kleine Enklave von eben, ja, solchen Nerds bildet. Wobei, es ist ja nicht so, dass bei Mensa jetzt nur verhaltensauffällige Leute versammelt sind. Also die meisten sind ganz normal und ganz normal freundlich. Und ich habe genug, mit denen ich mich da über den letzten Bundesligaspieltag unterhalten kann und auch über banale Dinge. Und es wird nicht permanent die Relativitätstheorie diskutiert und auch nicht irgendwelche Schrödingers Katze oder solche Sachen. Es geht da nicht so kurios zu, wie das vielleicht klingt. Aber es ist natürlich so, dass problematische Leute im weitesten Sinne dort auf andere problematische Leute stoßen und dass die sich gegenseitig vielleicht sogar verstärken oder bestärken. Also man wird dort, wenn man sich ausschließlich in Mensakreisen bewegt, nicht automatisch gesellschaftsfähiger. Mhm. Gesellschaftsfähig, so positiv wie du das jetzt sagst, dass man einfach sich bewegen kann, dass man auch ein gutes Mitglied der Gesellschaft ist, auch produktiv ist, auch für andere sozial was tut. Wobei bei Mensa zum Beispiel, was ich sehr toll fand, als diese ganze Geschichte in der Ukraine losging, da gab es innerhalb von Mensa eine Menge Initiativen, wo Leute sich engagiert haben, die auch rübergefahren sind, die Flüchtlinge transportiert haben aus der Ukraine hierher, die Waren dahin geschafft haben. Also es ist nicht nur so, dass bei Mensa sich alles immer nur um den eigenen internen Kreis dreht. Also man ist da auch schon nach außen hin aktiv.
Ja, logisch. Ich hoffe, das ist für alle klar, dass zum Beispiel Eigenschaften wie Hilfsbereitschaft oder sowas, die haben gar nichts mit Hochbegabung zu tun. Also ich bin noch nie mehr oder weniger hilfsbereit gewesen, nur weil ich mehr oder weniger sozial kompetent war. Mhm. Ich denke, so ist es bei vielen auch. Ich glaube, das ist auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass es auch wieder wie bei allem ist, dass Hochbegabung natürlich bei vielen mit reinspielt und ich glaube so bei sozialen Kompetenzen nochmal mehr als bei anderen Dingen, aber dass der Charakter da halt ganz viel ausmacht. Es gibt extrovertierte Hochbegabte, es gibt introvertierte Hochbegabte, es gibt halt solche und solche wieder. Also es ist ja auch total in Ordnung, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, ohne eine Gruppe von Freunden. Oder man sagt, ich habe halt hier meinen Mensa-Stammtisch und sonst keine Kontakte und es passt mir so, dann ist ja alles super, ne? Es muss ja nicht jeder gesellschaftsfähig sein, wenn er keine Lust darauf hat, soll er es halt nicht.
Naja, gesellschaftsfähig im Sinne von einen riesen Freundeskreis haben.
Ja.
Ja.
Ich wollte jetzt noch, du hast es vorhin ganz süß gesagt, mit dem lösungsorientiert sein. Ich dachte mir auch mal in der Vorbereitung für die Folge, können wir uns ja nicht die ganze Zeit nur beschweren. Wir müssen Lösungen finden. Deswegen wollte ich dich nach Lösungsansätzen fragen. Wenn man Probleme in den sozialen Kompetenzen hat, die jetzt keine psychischen Krankungen betreffen, wollte ich hier auch nochmal ausdrücklich erwähnen. Das geht natürlich nicht so einfach. Genau, aber ob du irgendwelche Tipps hast, wie man vielleicht gerade als Hochbegabter so, ja, aus seiner Haut rauskommt, wie es klappen könnte, dass man seine
Ja,
sozialen Kompetenzen verbessert.
aus der Mupfel rausgehen, falls jemand noch die Augsburger Puppenkiste kennt. Kennst du
Ja, ich
nicht?
bin da raus. Nee.
Ja, gut, ist was für die Älteren. Die Mupfel, vielleicht weiß der eine oder andere, was da gemeint ist. Also im Grunde aus der Muschel rauskommen. Das Zentrale ist einfach ganz banal zu sagen, trau dich. Das Ding ist, da stehen 99% der Leute rum und warten im Grunde darauf, dass man sie anspricht. Warten vielleicht nicht drauf, aber keiner ist böse oder reagiert abweisend, wenn man einfach fragt. Und das ist einfach das Ding, sich zu trauen. Und gut, dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer, aber letzten Endes, man muss es halt machen. Also da über diese Klippe muss jeder hüpfen. Das ist wie bei den Pinguinen, wenn sie sich ins Meer stürzen. Da gibt es die vorne weg sind und dann gibt es die sich nicht trauen. Da gibt es so ganz lustige Videos auf YouTube, wenn die da auch von der Eisscholle und so. Und dann gibt es auch so ein paar, die werden dann von den Älteren reingeschubst. Und wenn sie im Wasser sind, können sie alle schwimmen. Komisch. Man kann immer nur sagen, dieses ganze Überlegen, was kann jemand von mir denken oder findet der andere mich gut oder interessant oder sonst wie, ist natürlich alles Quatsch, sondern es denken immer beide gegenseitig voneinander und letztendlich ist es einfach eine Sache, sich zu trauen und den Anfang zu finden. Es war neulich in irgendeiner Diskussionsliste, ich habe vergessen, welche das war, da ja eine ganz interessante Diskussion zum Thema Smalltalk, wo jemand sagte so sinngemäß, ich kann mit Smalltalk nichts anfangen, das ist mir alles viel zu banal und ich stehe dann ganz oft daneben und denke, wieso verplempere ich hier meine Zeit? Ist natürlich schwierig, wenn man nicht in der Lage ist oder sich zu wertvoll fühlt oder zu angeödet fühlt, einfach mal über Nichtigkeiten zu reden. Einfach nur, um ins Gespräch zu kommen. Wenn man da über solche Dinge nicht rüberkommt und immer gleich die großen Fragen des Lebens verhandeln will, auch mit Leuten, die man noch gar nicht genug kennt, dann wird es natürlich ein bisschen kompliziert.
Ich finde, es ist auch total wertvoll, wenn man vielleicht mal versucht, einfach diesen Aspekt Hochbegabung rauszunehmen und es einfach mal so ein bisschen getrennt zu betrachten. Man muss nicht in allen Lebenslagen Hochbegabung an erster Stelle stehen haben. Meiner Meinung nach auch eigentlich an gar keiner, außer der akademischen, wenn man es möchte. Man muss sich seine sozialen Kontakte nicht nach dem Intelligenzfaktor aussuchen. Und wenn man es versucht, kann man erstaunlich gut auch einfach mal sich unterhalten. Und ich glaube, das kann jeder. Ich glaube, das ist mehr so eine Frage des Perspektivwechsels und auch der Einstellungssache. Und ich glaube, wenn man das vielleicht mal versuchen möchte, hilft das bestimmt. Auch vielleicht sich mal am Anfang zu zwingen, ein bisschen raus aus dieser Bubble zu kommen. Einfach mal ein bisschen die Eigenschaft jetzt nicht mit reinzunehmen in jedes Gespräch.
Das ist ein sehr guter Satz. Und was du mit Bubble meinst, das meinte ich eben mit meiner Mupfel. Also einfach mal aus seinem eigenen Gedankenkreis oder Emotionskreis, in dem man sich bewegt, das vielleicht mal beiseite zu lassen. Und es sagt sich immer so einfach, aber ich denke auch, am Ende ist es das wirklich. Und meine Erfahrung ist halt, es ist total überraschend, was passiert, wenn man wirklich mal sich mit Leuten unterhält, wo man denkt, oh, was soll ich mit der? Oder ich würde zwar gern mit jemand reden, aber der findet mich vielleicht total uninteressant. Oder ich bin zu alt, zu doof aussehend oder sonst irgendwas und sich dann von vornherein zurücknimmt. Und ich finde es total interessant, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Klappt nicht immer, aber manchmal halt doch, wo ich erst denke, mit denen verbindet mich gar nichts. Und da gibt es viele, wo ich das denke. Ja,
Ja.
sagt sich natürlich auch leicht, so trau dich oder mach's einfach, ist am Ende natürlich nicht so leicht, aber irgendwo muss man halt anfangen.
Ja.
Ja.
Soll ich noch einen Motivationsspruch reinhauen? Kennt ihr dieses, man wächst nicht, wenn man in seiner Komfortzone bleibt? Das an der Stelle.
Wo hast denn das
Krass,
gelesen?
ne? Ja.
Ja?
Ich weiß, ich habe da so meine Quellen. Nee, aber kennst du das nicht auf Instagram und so, diese Sprüche?
Ja. Kenne ich schon. Wo der Schmerz ist, da geht's lang oder so ähnlich.
Das habe ich ja noch nie gehört, aber das ist total lustig. Das werde ich mir merken.
Das ist so zum einen für Leute, die Triathlon machen wollen und zum anderen auch für Leute, die mit irgendwas kämpfen, also so psychischen Geschichten. Da, wo es weh tut, da geht's lang. Erzähl mal von dir. Du sagst, du hast Freunde, du hast viele Freunde. Ergibt sich das so? Hast du dir die gesucht? Hast du gezielt geguckt oder hat sich das halt einfach so entwickelt?
Ja, ich würde sagen, es ist eigentlich alles, was ich schon beschrieben habe, habe ich selbst angewendet. Also als Kind und frühe Jugendliche, da war es sehr schwer für mich, weil ich mich eben immer so an diesen Intelligenzaspekt festgeklammert habe und auch irgendwie mich sehr über diese Intelligenz so definiert habe und mir das dann irgendwie selbst total verbaut habe. Dann war halt erstens dieses, dass ich auch selber gesellschaftsfähig sein wollte. Und ich habe mir halt auch überlegt, ich möchte nicht, dass Menschen mich sehen und kennenlernen und dann einfach nur mich als Intelligenz sehen, sondern ich möchte, dass man mich für meinen Charakter sieht und ich möchte meinen Charakter zeigen. Und dann habe ich halt einfach versucht, das umzusetzen und diese Intelligenz einfach mal ganz rauszulassen. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist halt auch so ein Prozess, ne? Auch dann Empathie zu lernen, weil als Kind war es bei mir auch oft so, dass ich einfach nicht die Gefühle anderer verstanden habe. Weil für mich, ich habe extrem stark mit Logik argumentiert und vielleicht auch mit anderer als andere Kinder und war vielleicht auch schon fähig dazu, Verknüpfungen zu sehen, die andere nicht gesehen haben. Und dann waren halt die Emotionen für mich total schwer nachvollziehbar, aber das ist alles lernbar, das ist alles machbar. Mittlerweile bin ich sehr, sehr froh, dass ich einen Freundeskreis habe, wo es jedem egal ist, wie intelligent ich bin und wo es mir komplett egal ist, wie intelligent jeder ist. Und es geht um mich und nicht um die Intelligenz. Und klar, das ist ein Teil, ist eine Eigenschaft, aber ich weiß nicht, kann man nicht oft genug sagen, finde ich, das bin nicht ich.
Ich denke schon, es werden bei deinen Freunden keine kompletten Idioten dabei
Ja,
sein. Also so eine gewisse Grund, so ein gewisses Grundniveau muss schon gegeben sein, ja.
klar, also ich glaube nicht, dass man in unserem Intelligenzbereich mit einem wenig begabten Menschen klarkommen kann. Es geht ja einfach nicht.
Noch mal etwas indiskret gefragt. Entschuldigung, wenn ich da so nachbohre. Ich meine, nicht wegen der Intelligenz, okay, und lieber wegen des Charakters. Ich meine, du bist 18 und die Hormone ticken und es geht um Aussehen und es geht um, wie tritt einer auf und ich weiß auch selber noch zu der Zeit, wie man dann, also in meinem Fall auf Frauen reagiert hat und da war mir der Charakter völlig wurscht und die Intelligenz sowieso. Entschuldigung, ich will jetzt nicht das Niveau so stark absenken. Ich weiß doch, wie diese Partys laufen und gelaufen sind. Und wenn da noch Alkohol dazukommt, nach Charakter fragt da keiner mehr.
Kann er jetzt nicht so viel zu sagen. Ich würde sagen, dass das bei mir läuft wie bei jedem anderen. Und so romantische Details bekommst du nicht aus mir raus.
Nein, vor allen Dingen nicht hier öffentlich, um Gottes Willen.
Genau.
Ich könnte darüber plaudern, bei mir ist das alles lange noch her, aber ich lasse das lieber.
Nee, aber ich weiß auch gar nicht, was du meinst. Also ich meine, man lernt sich ja halt Uni, Arbeit, Partys, da lernt man Leute kennen. Und dann.
Richtig.
Aber ich glaube, bei mir ist es sehr oft auf so einer Humorebene.
Ich habe gefragt, wie du deine Freunde findest und so, und du hast gesagt, dass du da auf Intelligenz, also dass das nicht das Kriterium ist,
Ah ja.
sondern mehr wegen deines Charakters oder der Charakter von anderen Leuten. Und ich habe dann gesagt, ich kann mich erinnern, wenn jemand einfach indiskutabel war, dann war das uninteressant. Also so gewisse Voraussetzungen müssen schon da sein, aber ansonsten war das einfach, wie redete einer, wie kam er rüber oder ein Nee und vor allen Dingen, wie sah jemand aus? Aussehen ist, fand ich, war immer total wichtig.
Du bist ganz schön oberflächlich.
Ja,
Krass.
jetzt erzähl nicht, das wäre dir egal.
Also bei meinen Freunden ist mir egal, wie meine Freunde aussehen. Aber ich habe eigentlich nur hübsche Freunde, vor allem hübsche Freundinnen.
Ja, warum wundert mich das jetzt nicht? Ja, das Leben ist so.
Aber war dir das nicht mal bei Freundschaften egal?
Doch, das wird irgendwann total egal.
Ja,
Total.
ich finde, das sollte immer egal sein.
Ja, natürlich. Ich rede jetzt davon, wie man ins Gespräch kommt.
Ja, du bist wieder auf der romantischen Ebene.
Ich bin wieder der Romantiker, ja.
Ja.
Du bist so in dem romantischen Alter.
Ja, vielleicht bin ich aber nicht in dem Alter, dass man schon drüber erzählt.
Das stimmt.
Dann kannst
Okay.
du jetzt ja mal, kram mal in der Geschichtenkiste.
Nee, keine Indiskretion.
Ja, siehst du?
Nee. Aber ich behaupte einfach mal, in den 70ern und 80ern hatten wir die besseren Partys.
Ja, da gehe ich sogar mit. Also ich war am Wochenende auf wirklich einer ganz schrecklichen Party.
Okay.
Da mussten wir sogar Tickets kaufen. Es war Techno. Ich dachte, es wäre Light Techno. Es war das Schlimmste, was ich in meinem Leben gehört habe. Ich meine, ich bin mit blutenden Ohren aus dem Club rausgegangen. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, meine Eltern waren bestimmt auf besseren Partys. Also da widerspreche ich dir nicht mal.
Gut. Außerdem hatten wir die bessere Musik.
Noch willst du weitermachen?
In dieser Folge schnappst du nur nach Luft, ne?
Ja, man merkt schon, ich habe total aufgegeben.
Nein, musst du nicht. So, jetzt komm, jetzt bieg noch in die Schlussrunde ein. Sag ich mal nicht den Schlusssatz und dann lassen wir es für
Okay.
heute gut sein.
Wir hoffen sehr, dass die Folge euch gefallen hat. Ich glaube, heute war das erste Mal, dass wir mal ein bisschen so diskutiert haben. Also so ohne, ja, du hast recht, ja, du hast recht, ja, du hast recht. Hat mir eigentlich Spaß gemacht, fand ich gut. Hat's dir auch Spaß gemacht?
Ja, total. Ich als Romantiker finde sowas immer gut.
Wenn ihr Rückmeldungen habt oder euch uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne per Mail 130 und mehr at web.de. Auf Insta sind wir auch. Wo sind wir noch? Das war's.
Sonst nicht.
Aber die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und ansonsten hören wir uns bald wieder.
Wir hören uns bald wieder.
Mach's gut. Tschüssi.
Tschüss, Lina.
Ciao,
Bis
Erik.
zum nächsten Mal. 130 und mehr. Reden über Hochbegabung.